grüße euch herzlich zur Gemeinschaftsstunde heute Nachmittag. Ich freue mich, dass wir da mal Gemeinschaft haben miteinander.
Jetzt, wenn es dir möglich ist, ein bisschen lauter.
Ja, das hatte der Bruder Scholz vorhin schon erwähnt, dass ich aus Barmherzigkeitsgründen mit den Geschwistern, die schlecht hören, etwas lauter sprechen sollte. Ihr würdet mir helfen, wenn ihr einfach dazwischen ruft, wie der Manfred gerade. Wenn ich zu leise werde, dann werde ich wieder lauter. Ihr würdet euch selber aber auch einen sehr großen Gefallen tun, wenn ihr hier in der ersten Reihe oder zweiten Reihe Platz nehmt. Das könnte helfen.
Aber ich sitze schon vorne und höre trotzdem schlecht.
Ja, das Problem ist, ich drehe mich selten in die Richtung wahrscheinlich. Ich muss ein bisschen versuchen, daran zu denken. Wir sind noch nicht so lange hinter dem Reformationstag. Und für mich ist das immer eine willkommene Gelegenheit, um über einige grundsätzliche Themen mal zu reden. Bruder Bergmann sagte gerade schon, ich weiß jetzt nicht, wer da alles mit war, bei den reformatorischen Tagen auf der Hohen Grete, die werden zwei oder drei Gedanken dazu auch schon gehört haben. Soll heute Nachmittag mal um einen Aspekt der Bekenntnissäule allein durch Glauben gehen. Ich will mal versuchen, das nicht theoretisch darzustellen, sondern mal versuchen, dass wir das biblisch praktisch ein bisschen zu packen kriegen. Wir leben davon und unsere Gerechtigkeit vor Gott besteht darin, dass wir glauben. Der Glaube ist die Rettung, die uns von Gott gegeben wird, die uns von Jesus Christus geschaffen wird. Im Glauben erlangen wir die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich bin hier durchaus mit Martin Luther einverstanden, der im Römerbrief einige Einfügungen gemacht hat. Da steht nämlich in Römer 1, Vers 17, es geht um die Gerechtigkeit Gottes. Martin Luther hatte lange, lange Zeit große Probleme damit, was das heißen soll. Wie kann ich als Sünder vor Gott gerecht werden? Wie kann ein heiliger Gott von mir verlangen, vor ihm gerecht zu sein, wenn er genau weiß, dass ich ein Sünder bin? Dann kam das sogenannte Turmerlebnis. Wir wissen nicht ganz genau, wann es war, aber es war der Auslöser der Reformation und das entscheidende Erkennen Martin Luthers. Römer 1, Vers 17 redet von der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, die aus Glauben zum Glauben kommt. Denn der Gerechte wird aus Glauben leben. Deswegen hat Luther in Römer 3, Vers 28 auch eine Einfügung gemacht. So hat er nun dafür, dass der Mensch gerecht werde durch Glauben allein, nicht durch Werke. Das allein steht nicht da. Aber es ist genau das, was Gottes Wort meint. Allein durch Glauben. Daher kommt das. Sola fide, allein durch Glauben. Wie ist das jetzt? Wie geht das jetzt mit dem Glauben? Wie kriegt man das hin? Was könnte das konkret heißen? Ich möchte von zwei Bibelstellen ausgehen und dann einem anderen reformatorischen Grundsatz folgen, der heißt, die Schrift ist ihr eigener Ausleger. Der erste Vers, ich dachte, vielleicht, wenn man sich mit zwei Versen etwas mit dem Thema beschäftigt, die gehen dann mit ein. Und man kann sie ein bisschen besser festhalten. Der erste Vers ist aus dem Gebet der Hanna in 1. Samuel 2. Und lautet, es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Johanna war eine Frau, die vor dem Angesicht Gottes gelebt hat und die sich diesen Glaubenssatz, es ist kein Fels, wie unser Gott ist, hart erringen musste. Ihre persönliche Geltung in der Kultur des alten Israel war ihr genommen. Sie hatte nämlich keine Kinder. Deswegen waren ihre Lebensumstände auch sehr schwierig. Wir erfahren im ersten Samuel-Buch, dass ihr Mann es sehr gut mit ihr meinte, dass aber doch die Zweitfrau, die er hatte, einfach deswegen einen großen Vorrang genoss, der auch weiter ausgekostet hat, dass sie Kinder hat. Weil Hannah aber ihren Gott kennt, ihren Jahwe, auf den Namen will ich noch kommen nachher. Darum geht sie Jahr um Jahr mit zum Heiligtum. Aufrufen mal eigentlich nur die Männer, Hannah geht mit, weil Hannah im Heiligtum des lebendigen Gottes die Begegnung mit Gott sucht. Weil sie darum ringt, aus dieser Begegnung mit Gott zu leben, Kraft zu kriegen und aus dieser Begegnung mit Gott das Fundament ihres Lebens festzumachen. Es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Hannah war dabei von einer Echtheit, die nicht mal mehr Eli kannte, geschweige denn die anderen. Wir erfahren in 1. Samuel 1, dass Eli sie beim Beten erwischt. Und dass sie das so echt, so in Gemeinschaft mit Gott gemacht hat, dass Eli zu ihr sagte, du bist ja besoffen, geh mal raus und kost dich aus. Hannah sagt, nee, ich bin nicht besoffen, ich bin zu Tode betrübt. Deswegen bin ich hier vor meinem Gott und lass das alles, was mir die Seele kaputt macht, vor ihm aus. Eli fand das komisch. Gott fand das nicht komisch, Gott fand das echt. Gott fand das so, dass hier endlich ein Mensch ist, der verstanden hat, was in Gottes Herzen vor sich geht. Der Prophet Jesaja beispielsweise hat durchgängig die Aufgabe, dem Volk Israel zu sagen, dass es Gott leid ist, dass ihr die Schwelle gleich gelaufen kriegt von Leuten, die ihn gar nicht suchen. Das sagt Gott, habe ich euch eigentlich aufgefordert, mir meine Vorhöfe zu zertrampeln? Lasst das doch sein, wenn ihr mich gar nicht haben wollt. Behaltet doch eure Opfer für euch. Es geht mir auch nicht um eure Opfer, es geht mir um eure Herzen. Das hatte Hannah verstanden. Das hatte sie zu ihrer Lebens- und Glaubenspraxis gemacht. Aus dieser Gottesbeziehung heraus erfährt Hannah Gebetserhörung und erfährt Hannah die Bestätigung und Berechtigung ihres Fundaments, wenn sie sagt, es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Da ich gerade schon sagte, die Schrift legt sich selber aus, möchte ich eine Begebenheit aus dem Leben Jesu zur Erläuterung hier mit dranstellen. Wer das nachvollziehen will, das ist Markus 12, Vers 41. Jesus hat einen Tempelgottesdienst besucht und setzt sich anschließend gegenüber vom Kollektenkörbchen. Er sieht, dass ganz viele Leute kommen, die sonntäglich aussehen und dieses Kollektenkörbchen auch bedienen. Und dann sieht er eine Frau, bei der er zu seinen Jüngern sagt, Jungs, kommt mal her. Das müsst ihr euch mal angucken. Guckt mal, diese Frau, diese Witwe, man konnte das offenbar erkennen, dass sie eine Witwe war. Guckt euch mal an, was die macht. Luther sagt, sie legt zwei Schärflein ein, das ist ein Pfennig. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Kaufkraft von einem Pfennig im 16. Jahrhundert aussah. Viel wird es nicht gewesen sein, denn wir erfahren aus dem Bibeltext, dass es ja, zum Sterben zu viel, aber zum Leben viel zu wenig war. Diese Frau hatte nichts, buchstäblich gar nichts, mit dem sie ihren Lebensunterhalt hätte streiten können. Und dieses gar nichts, das sie hat, das nimmt sie und schmeißt es in Gottes Opferkasten. Jesus erteilt seinen Jüngern eine Lektion darin, dass er sagt, diese Frau hat verstanden, was Gott sich für Glauben wünscht. Diese Frau hat verstanden, dass Gott sich nicht wünscht, mit kleineren oder größeren Beträgen abgespeist zu werden, sondern dass Gott sich wünscht, dass eine Frau, die zum Leben nichts hat, die eigentlich nur noch auf den Tod wartet, ihr Mann war gestorben, damit war ihre Versorgung hinfällig, dass diese Frau ihr Leben nimmt und es in Gottes Opferkasten schmeißt. Diese Frau hatte im Glauben verstanden, was es heißt, wenn Gottes Wort sagt, es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Wenn Gottes Wort dazu einlädt, sein Leben zu nehmen und auf diesen Felsen zu bringen. Wenn die Psalmen, gleich welcher Dichter, David natürlich am allermeisten ständig sagen, der Herr ist mein Fels, der Herr ist meine starke Burg. Der Herr ist meines Lebens Kraft. Diese Frau hat verstanden, dass es im Glauben eben nicht darum gehen kann, Gott Anteile zu geben, dabei aber möglichst zu sehen, dass man das Wesentliche doch für sich behält, weil man muss ja irgendwie, man braucht ja einen Plan B, man kann diesem Gott ja nicht über den Weg trauen, man muss ja gucken, wie man mit seinem eigenen Leben rauskommt. Diese Frau hatte verstanden, dass es vor Gott keinen Plan B gibt, dass aber auch kein Plan B nötig ist, sondern dass Gottes Plan A perfekt ist. Nimm dein Leben, gründe es auf diesen Felsen. Du wirst für dein Leben keinen anderen Felsen, wie dein Gott ist. Nimm dein Nichts, nimm deine ganze Ohnmacht, nimm deine ganze Zukunftslosigkeit. Nimm dein ganzes Leid, deine Trauer, die dich so perspektivlos macht, und schmeiß sie in Gottes Opferkasten. Schmeiß sie diesem Herrn, der dich ruft, der dich einlädt, ihn als Fundament deines Lebens zu haben, in seine Hand. Das ist der entscheidende Unterschied zu einer anderen Witwe, die wir kennenlernen im ersten Buch der Könige. Der wird Elia geschickt, dass sie ihn versorgen sollte. Diese Witwe sagt zu Elia, wie auch immer sie heißen mögen, sie belieben wahrscheinlich zu scherzen. Ich habe jetzt noch genau so viel, dass ich für mich und meinen Sohn einmal Essen machen kann. Und wenn das alle ist, legen wir uns hin zum Verhungern. Heutzutage bezeichnet man eine solche Haltung als die Philosophie des Nihilismus, die ist relativ weit verbreitet um uns hier auch. Aber nicht die Lösung, die Gott sich vorgestellt hat. Die Lösung, die Gott sich in seinem Herzen gedacht hat, ist die, wenn sein Sohn sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Die Lösung, die Gott sich in seinem Herzen gedacht hat, war im Alten Bund, im Neuen Bund und ist bis heute: Nimm ihn als den Felsen deines Lebens, der so ist wie kein anderer. Dann mach das so, wie diese Witwe das gemacht hat. Rückhaltlos. Du kannst vor Gott nichts zurückhalten. Und das besonders Bemerkenswerte bei unserem Gott ist, dein wirklicher, echter Segen, dein Leben schaffender Segen wird darin liegen, dass du vor ihm nichts zurückhältst. Und dass du alles, was du hast und alles, was du nicht hast, in seine Hand schmeißt. Gott wird dem, der ihm in dieser Weise begegnet, immer der sein, der er nun mal ist. Das ist eine meiner Grundthesen für heute Nachmittag. Glauben heißt, Gott ernst nehmen als den, der er ist. wenn Gottes Wort sagt, es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Dann heißt Glauben, Gott ernst nehmen als den, der er ist. Wenn Gott in seinem Wort sagt, ich bin der Herr, dein Arzt, dann heißt Glauben, Gott ernst nehmen als den, der er ist. Wenn Gottes Wort sagt, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, auch wenn du durch Wasser musst, bin ich bei dir, dass dich die Wellen nicht ersäufen, auch wenn du durch Feuer musst, bin ich bei dir, dass dich die Flammen nicht verbrennen. Heißt Glauben, Gott ernst nehmen als den, der er ist. So hat diese Witwe, die Jesus hier zum Lehrstuhl seiner Jünger macht, Gott ernst genommen als den, der er ist. Und als den Felsen ihres Lebens, der so ist wie sonst keiner. Diese Frau folgt damit einem gravierenden biblischen Grundsatz, der uns in der Zeit der Reformation auch immer wieder sehr wichtig wird. 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der belegt ist, Jesus Christus. Nun geht es darum, auf diesen Grund zu bauen. Da ist dann immer mal die Rede vom Lebenshaus. Wir kommen auch gleich noch auf den Schluss der Bergpredigt zu sprechen. Ich möchte das mit einer Begebenheit aus dem Leben Jesu erläutern, die ihr in Johannes 12, Vers 1 findet. Jesus war eingeladen bei einem Menschen namens Simon, der wohnte in Bethanien, zum Essen. Lazarus war mit eingeladen und an diesem Abend, irgendwann während des Essens, kommt die Schwester des Lazarus, die Maria, und zerbricht über dem Kopf Jesu eine, ja, wie man sich das jetzt vorstellen sollte, eine kostbare Flasche, Karaffe mit einem sehr, sehr kostbaren Inhalt, mit Salböl, von dem Gottes Wort sagt, stell dir einen Facharbeiter vor, der ein ganzes Jahr arbeiten geht und davon nichts ausgibt. Und das Geld, was er am Ende dieses Jahres hat, das schüttet er Jesus Christus über den Kopf. So die Wertvorstellung, dass man mal ein bisschen einen Begriff davon kriegt. Den Lesern der damaligen Zeit wird es geläufiger gewesen sein als uns heute. Was das Handeln der Maria hier konkret war, dieses Alabasterfläschchen mit Nardenöl, war ja das Kapital für ihren Lebensunterhalt. Das mag ihre Aussteuer gewesen sein. Vermutlich war sie zu dem Zeitpunkt nicht verheiratet. Sie lebte ja noch mit Martha und Lazarus in einem Haushalt. Das war der Reichtum, den sie mit in ihre Ehe gebracht hätte. Das Kapital, das für dieses eheliche Leben dann auf die Tage eine Rolle spielen soll. Und ein, ja, ordentlichen Wohlstand zeitlebens hätte garantieren können für ihre Familie. Das haut sie im buchstäblichen Sinne auf den Kopf, nämlich auf den Kopf Jesu und auf seine Füße auch noch. Eigentlich hat Judas ja völlig recht, wenn er sagt, das ist hier Verschwendung. Jesus deutet es anders und sagt, die Maria hat verstanden, wer ich bin. Möglicherweise war es auch ihr Erbe. Leider erfahren wir in den Berichten über die drei Geschwister nichts davon, ob ihre Eltern noch gelebt haben. Wenn es das Erbe war, dann war das ja auch wiederum das Kapital in der Zukunft, von dem sie meinetwegen sich etwas hätte aufbauen können, mit dem sie sich hätte absichern können, ihre Lebensversicherung gewissermaßen. Wenn ihr jetzt als heiratsfähige Frau anschließend nur noch die Perspektive offen stand, einen armen Schurker zu heiraten, dann ihr, dass das Erbe war, auch die Perspektive offen, kein Kapital mehr in den Fingern zu haben, von dem sie ihr Leben hätte bestreiten können. Jesus weist alle Umsitzenden darauf hin, Maria hat verstanden, wer ich bin. Maria tut das aus der Jesusbegegnung, die vorher stattgefunden hat, im Kapitel 11. Sie ist einem Jesus begegnet, der sich vor das Grab eines Toten hinstellt und Kapitel 11 legt Wert auf die Feststellung, Lazarus war definitiv mausetot. Und sagt zu diesem Toten, Lazarus, komm heraus. Und dann hat der Tod, der eigentlich Macht hat über die Menschen, keine Gewalt über dieses Wort Jesu Christi. Vielmehr hat Jesus Christus alle Gewalt. Es kam, was keiner gedacht hätte, der Stein rollt weg und Lazarus kommt heraus. Dieses vollmächtige Leben aus dem Tod hervorbringende, den Tod besiegende Machtwort Jesu Christi hat Maria erlebt. Sie hat erlebt, was es heißt, dass man von Jesus Christus als dem Herrn spricht. Ein Herr zeichnet sich dadurch aus, dass er das Sagen hat. Dieser Jesus Christus hat das Sagen. Er hat das Sagen über eine Macht, vor der jeder Mensch kapitulieren muss, vor der er als Herr, als Sohn Gottes aber eben nicht kapituliert. Aus dieser Begegnung, aus diesem Erleben der Machtworte Jesu Christi, zieht Maria den Schluss, wenn dieser Jesus sich vor ein Grab stellt und einen Toten ruft und der lebt wieder, wenn dieser Jesus sich auf ein Schiff stellt, das kurz vorm Untergehen ist und zum Wind und zu den Wellen sagt, jetzt ist Schluss, dann hat dieser Jesus in meinem Leben auch die Macht, das mit den Angelegenheiten meines Lebens, mit den Sorgen meines Lebens, mit dem, was es in meinem Leben zu bewältigen oder auch zu gestalten gibt, dasselbe zu tun. Wenn ich diesen Jesus haben kann, dann bin ich am besten damit beraten, ihm diese Angelegenheiten zu überlassen und sie in seine Hand und in sein schöpferisches Allmachtswort zu vertrauen. Wenn dieser Jesus mit seiner Vollmacht als der, der er ist, in mein Leben tritt, dann kann ich darauf verzichten, meine Selbstgestaltungsmöglichkeiten für mich zu behalten und zu diesem Jesus zu entziehen. Vielmehr kann ich dann alles das, was ich in meinem geringen Rahmen als Möglichkeiten hatte, vor ihm hinopfern, ihm ausschütten. Dann kann ich ihm meine Zukunftsfragen überlassen und muss keine Strukturen oder Wertmittel oder Machtmittel oder was auch immer finden, um sie selber zu gestalten, um sie selber in den Griff zu kriegen, um sie selber unter Kontrolle zu behalten, dann kann ich das, womit ich meine Zukunft gestalten und womit ich mein Leben versichern wollte, vor ihm ausschütten. Und kann ich ihm die Angelegenheiten meines Lebens, die kommen werden, anvertrauen? So wertet Jesus die Glaubenshaltung der Maria. Jesus sagt zu seinen Jüngern, es ist ein Lehrstück des Glaubens, wenn ihr diese Witwe beobachtet, die sie ihr ganzes Leben in den Opferkasten Gottes schmeißt. Es ist ein Lehrstück des Glaubens, wenn ihr diese Maria dabei beobachtet, wie sie ihre ganze Zukunft über meine Füße gibt. Das war der Glaubensschritt, den Maria hier gemacht hat. Das war der Glaubensschritt, mit dem sie auf ihren Herrn Jesus Christus als Fundament ihres Lebens gebaut hat. Sie hat erkannt, dass dieser Jesus Christus der Grund ist, der von Gott gelegt wurde, damit auch sie, damit auch wir unser Leben darauf bauen. Jesus Christus sagt das in der Bergpredigt in großer Deutlichkeit, Matthäus 7, ich glaube auf Vers 24. Wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. So ein Platzregen kam und die Flut hochschwoll und Winde oder Stürme rüttelten an seinem Haus, fiel es nicht um, denn es war auf Felsen gebaut. Wer meine Rede hört und tut sie nicht, der gleicht einem törichten Mann, der sein Haus auf Sand baut. Als nun ein Platzregen kam und die Flut stieg und die Stürme an seinem Haus rüttelten, fiel es um und sein Fall war groß. Meint damit den Zusammenbruch eines kompletten Lebens, eines kompletten Lebensentwurfs. Sprichwörtlich ist uns das mit dem auf Sandbaum ja erhalten geblieben. Liebe Gott, dass es unserer Glaubenspraxis auch erhalten bleibt, dass wir auf Felsen bauen. Jesus sagt, wer diese meine Rede hört und tut sie. Mit diesem Tun fordert er ganz konkret dazu auf, zu dem einen, was ich vorhin schon erwähnt habe. Der erste Grundsatz: Glauben heißt Gott ernst nehmen als den, der er ist. Der zweite Grundsatz heißt Gott ernst nehmen in dem, was er sagt. In dieser Sicht auf Gott, in dieser Zuwendung zu Gott, ihn ernst zu nehmen, liegt das Bauen auf Felsen. Dazu gehört sicherlich Glaubensgehorsam. Dazu gehört aber in allererster Linie erstmal die ungeheure seelsorgliche Weite, Gott in seinen Verheißungen ernst zu nehmen. Gott Vertrauen entgegenzubringen, dass er die Wahrheit sagt, wenn er uns verspricht, er haftet mit seinem heiligen Namen für seine Verheißung. Vielleicht habe ich das hier schon mal erzählt, ich weiß es nicht genau, weil ich es öfters erzähle, dass Martin Luther bei der Bibelübersetzung für den griechischen Begriff Pistis bzw. für das lateinische Fides eine deutsche Entsprechung finden musste, damit Deutsche es verstehen können, worum es im Evangelium geht, ist er deswegen auf den Begriff Glauben gekommen, weil dieser Begriff den Menschen seiner Zeit geläufig war aus der Rechtspraxis des Mittelalters. Vielleicht erinnern sich manche noch daran, dass in ihrer Schulzeit mal der Begriff Lehenswesen gefallen ist. Es war eine Einrichtung des deutschen Rechtes der damaligen Zeit, dass ein Mann, wer sehen konnte, mit meinen eigenen Möglichkeiten erhalte ich mein Leben nicht, erhalte ich meine Frau und meine Kinder nicht, erhalte ich den Schutz meiner Familie nicht, mit meinen eigenen Möglichkeiten kann ich eigentlich nur kapitulieren. Wer das eingesehen hat, hatte die Möglichkeit, sich an einen stärkeren, reicheren Herrn zu wenden und ihm den sogenannten Lehnseid abzulegen. Wir machen das heute täglich nach, wenn wir die traditionelle Haltung unseres Gebets einnehmen, Hände falten, war die Geste, mit der ich mein Leben, meine Familie in die Hand eines stärkeren und reicheren Herrn lege. Es entstand ein Eidesverhältnis, ein Bundesschluss. Dieser Herr nahm dann die Hände, umschloss sie, damit war besiegelt, dieser Herr wird den Mann, der in der Weise zu ihm gekommen ist, die Treue halten, er wird ihn schützen mit seinen Machtmitteln, er wird ihn auch ernähren und versorgen. Von dem Mann, der gekommen ist, ist zu erwarten, dass er dem Herrn Gehorsam leistet und dass er dem Herrn bestimmte Dienste leistet. Das ist im Mittelalter pervertiert worden, aber grundsätzlich hat das Lehnswesen diese positive Bedeutung. Und diesen Akt, ich übergebe mich mit der ganzen Ohnmacht meines Lebens, der ganzen Schutz- und Versorgungsbedürftigkeit in die Hand eines starken Herrn, nannte man sich angeloben. Woraus, das hat sich dann über die Jahrhunderte ein bisschen verschliffen, Glauben geworden ist. Jesus sagt, auf diese Weise baust du dein Haus auf Felsen. Vertrau dich dem an, was ich dir von Gott offenbare, was ich dir im Leben zu sagen habe. Vertrau dich dem Gott an, der dir begegnen will, der sich nichts sehnlicher wünscht, dass du ihm sein Leben bringst, dass du ihn festmachst, dass es ihm gehören darf. So kommt in den Begriff des Glaubens wesentlich mehr Bedeutung als ein bloßes Fürwahrhalten. Diese Umdeutung kommt ja aus dem Skeptizismus des René Descartes, nicht aus der Bibel. Biblisch heißt Glauben dieses Angeloben, dieses sich anvertrauen, tue ich in dem Wissen um die Treue und um die Zuverlässigkeit dessen, in dessen Hand ich mich begebe. Und so gleicht der, der Jesu Rede hört und sie tut, einem klugen Mann, der sein Haus auf Felsen baut. In zwei anderen Gemeinden beschäftigen wir uns gerade mit dem ersten Petrusbrief. Petrus hat da einen Schlüsselvers, Kapitel 1, Vers 13, und sagt, zieht doch in eurem Leben mal eine ganz nüchterne Bilanz. Wie viel von eurem Leben habt ihr eigentlich in der Hand? Wenn ihr mal wirklich rechnet, euch mal hinsetzt, mal eine doppelte Buchführung über euer Leben anlegt, über das, was an Haben da ist, über das, was an Soll da ist, werdet ihr feststellen, dass ihr ganz kurz vorm Offenbarungsbrei seid. Und dann kommt Jesus Christus. Er wird euch offenbart. Deswegen sagt Petrus, das Folge dieser nüchternen Bilanz soll sein, dass ihr euren ganzen Sinn, den ihr auf euer Leben richtet, mit dem ihr euer Leben durchdringt, mit dem ihr es führt, einzig und alleine auf den Jesus Christus ausrichtet, den Gott euch schenkt. Dass ihr in dieser Ausrichtung auf Jesus Christus neue Lebenshoffnung gewinnt, beziehungsweise eurer Lebenshoffnung, die ihr schon habt, Substanz und Qualität verleiht. Seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Wir nehmen uns noch ein alttestamentliches Beispiel vor, das im Neuen Testament eine sehr wesentliche Rolle spielt, indem nämlich Abraham als Vater des Glaubens dargestellt wird. Das ist 1. Mose 15, die Verse 1 bis 6. Abraham war ja so ein Kandidat, wenn man seine Lebensgeschichte mal verfolgt, meint man manches Mal, dass Gott sich eigentlich auf einen viel leichteren Fall hätte aussuchen können. Wahrscheinlich hat Gott sich den Abraham ausgesucht, um zu zeigen, dass es nicht um die Pflegeleichtigkeit von uns geht, sondern darum, dass Gott seine Wege mit uns gehen darf. Es hat ja durchaus eine Weile gedauert, bis Gott Abraham da hatte, wo er ihn haben wollte. Es gibt dann noch diese fleischliche Lösung mit dem Ismael und hinterher versucht Abraham Gott, den Ismael noch unterzujubeln als Erben und sagt dann, okay, es mag jetzt Plan B sein, aber Ismael ist schon mal da. Dann können wir die ganze Warterei hier auch mal abkürzen. Mit so einem Verzweiflungsmoment begegnet Gott dem Abraham auch in Kapitel 15. Und Abraham sagt zu Gott, ich bin jetzt deinen Weg mit dir gegangen. Und trotzdem ist es so, dass alles, was ich habe, mein Knecht Eliezer von Damaskus erben wird. Du hast mir Nachkommen versprochen, du hast mir keine Nachkommen gegeben. Für das Empfinden des Abraham ist hier eine Diskrepanz. Da ist irgendwo eine Lücke drin. Dann führt Gott ihn vors Zelt und sagt: Abraham, guck dir doch mal den Himmel an. Siehst du die Sterne? Weißt du, wie viele Sterne da stehen? Kannst du die zählen? Ich verspreche dir, und ich habe dir schon versprochen, deine Nachkommenschaft wird sein wie die Zahl der Sterne. Mir persönlich hätte dann die Reaktion am nächsten gelegen, die ein Siegerländer immer auf den Lippen hat, das heißt, ich will mich selig. Abraham sagt dazu, weil du Gott bist, weil in deinem Wesen kein Ort für Lügen ist oder für Willkür. Weil du heilig bist, weil du in deiner Heiligkeit eindeutig bist. Darum vertraue ich mich dir aufs Neue an. Abraham nahm Gott ernst als den, der er ist und ernst in dem, was er sagte. Er glaubte Gott, das rechnete Gott ihm zur Gerechtigkeit. So wird aus Abraham, ich habe jetzt die ganze Zeit Abraham gesagt, das wäre alttestamentlich nicht korrekt gewesen. Ich hoffe, es sind keine Alttestamente da. Aus Abraham, dessen Bedeutung ich gerade vergessen habe, zwei Kapitel später, Abraham, Vater vieler Völker. Das Einzige, was Abraham hatte in dieser Zeit, war der neue Name. Nicht die Erfüllung. Die Gerechtigkeit Abrahams kommt daraus, dass er Gott glaubte. Dass er Gott auch da glaubte, wo Gott ihm den Namen Abraham, Vater vieler Völker, gibt. Abraham ist ein Lehrstück für Glauben gegen den Augenschein. Glauben als Ernstnehmen Gottes, als der, der er ist. Abraham hatte diesen Gott kennengelernt, den Gott, der sich in 2. Mose 3, den Mose, offenbart mit seinem Namen. Ich bin der, der ich bin, beziehungsweise ich werde sein, der ich sein werde. Das hebräische Grammatik ist so ein Fall für sich, womit Gott seinem Volk die Bedeutung seines Namens ins Stammbuch schreiben wollte. Ihr werdet mich morgen nicht als einen anderen erleben, als den ich mich heute euch zeige. So wie ich heute an euch handle, werde ich morgen und in Zukunft an euch handeln. Ihr sollt euch auf meine Treue verlassen können. Ihr wollt euch darauf verlassen können, dass ich zu meinem Wort stehe und tue, was ich sage. Ihr sollt euch darauf verlassen können, dass meine Heiligkeit und dadurch meine Eindeutigkeit mein Handeln an euch bestimmt. Ich bin der, der ich sein werde. Ich werde sein, der ich heute bin. Ich bin dein Fels, oder wie Abraham gesagt hat, ich bin dein Schild und ich bin dein sehr großer Lohn. Glauben hieß hier, Gott ernst nehmen als den, wer er ist, Yahweh. Und für uns wird das eingeholt in Hebräer 13, Vers 8, da heißt es, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dass wir diesen Gott, diesen Ich bin, der ich bin, als den zu uns gekommenen Gott, als den Gott, der uns erlöst und in seine Hand geschlossen hat, kennen dürfen. Gott, Vater und Sohn ernst nehmen, als den, der er ist. Gott, Vater und Sohn ernst nehmen in dem, was er sagt. Das rechnet Gott zur Gerechtigkeit. Dadurch, dass wir das tun, wird die Wahrheit, von der unser Leben getragen ist, sein, es ist kein Fels, wie unser Gott ist. Werden wir unser Leben festmachen auf dem einzigen Grund, der belegt ist, Jesus Christus? Werden wir unser Leben festmachen können auf dem Felsen, auf dem ein kluger Mann baut? Wenn die Fluten im Leben kommen und die Stürme im Leben kommen, rütteln sie am Haus. Aber es wird nicht fallen. Es ist auf Felsen gebaut und dieser Felsen heißt Jesus Christus. Lass uns miteinander beten.